Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirn-Podcasts. Bis zum 9. Februar 2025 zeigt die Schirn eine große Retrospektive zu Hans Hake, einem der bedeutendsten Künstler der Nachkriegszeit. Er gilt als Artist's Artist. Viele seiner damals radikalen und neuen Ansätze werden heute in der Gegenwartskunst ganz selbstverständlich angewendet und sind längst in den Kanon eingegangen. Denken wir an seine Non-Human Living Sculptures, an realzeitliche Systeme, seinen ökologischen Aktivismus, Demokratisierungsprozesse, Provenienzforschung bis hin zur Institutionskritik. Geboren wurde der vielfach ausgezeichnete Konzept- und Installationskünstler Hans Hake 1936 in Köln. Er studierte in Kassel an der Staatlichen Werkakademie und ging Anfang der 1960er Jahre in die USA, wo er bis heute lebt. Er nahm 5-mal an der Documenta teil und stellte auf der 45. Biennale von Venedig im Deutschen Pavillon aus. Sein Kunstwerk Germania, für das Hake den Boden des von den Nationalsozialisten errichteten Pavillons aufbrechen ließ, wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Für den Deutschen Bundestag entwickelte Hans Hake das bis heute weiterentwickelte Kunstwerk Der Bevölkerung, das nach einer intensiven Bundestagsdebatte am 12. September 2000 eingeweiht wurde. Die Ausstellung in der Schirn ist die erste seit 2006 in Deutschland und widmet sich allen Phasen des Schaffens von Hans Hake. Allein das Vorhaben kann man loben, schreibt der Spiegel. Und weiter? Von den ganz großen Museen wird er im Grunde immer noch nicht angemessen bedacht. Zu einer echten Verbeugung konnten sie sich nie durchringen. Mögliche Gründe dafür finden sich in seinen wohl kontroversesten Werken, die von einer kritischen Auseinandersetzung mit Institutionen geprägt sind. Mehrere Werke, die Hintergründe und Strukturen von Museen und Mäzenen untersuchen, führten zu Absagen der Ausstellungen von Hans Hake. Zum Beispiel im Guggenheim-Museum New York 1971 oder auch im Wallraf-Richartz-Museum in Köln oder bei der Ausstellung Westkunst 1981, ebenfalls in Köln. Es ist diese politische Sprengkraft und künstlerische Vielfalt, die Hake für nachfolgende KünstlerInnen-Generationen bis heute so relevant macht. Dieser Podcast will sich auf die institutionskritische Seite von Hans Hake konzentrieren. Welche damals wie heute aktuellen Themen griff der Künstler in seiner Arbeit auf? Und wie äußerte sich seine Kritik? Wie waren die Reaktionen von Institutionsseite, aber auch von Seiten der medialen Berichterstattung? Welche Arbeiten wirken bis heute nach? Das will ich in dieser Podcast-Folge erörtern, im Gespräch mit Schirn-Kuratorin Ingrid Pfeiffer und mit Oliver Schwarz, langjähriger Assistent von Hans Hake. Ich bin Silke Hohmann, Redakteurin beim Kunstmagazin Monopol und Host in dieser Folge des Schirn-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Ingrid Pfeiffer, langjährige Kuratorin an der Schirn. Sie haben die Ausstellung Hans Hake Retrospektive kuratiert. Frau Pfeiffer, schön, dass Sie da sind. Sie bewarben sich damals beim ehemaligen Schirndirektor Max Hollein, als der noch am Guggenheim in New York war, und Sie fingen kurz vor ihm hier in Frankfurt in der Schirn an. Seitdem haben Sie viele großartige Ausstellungen an der Schirn kuratiert, unter anderem zu Yves Klein, Yoko Ono und die wirklich bahnbrechende Ausstellung über die Surrealistinnen Fantastische Frauen im Jahr 2020. Auch Ihre jetzige Ausstellung zu Hans Hake ist bereits jetzt ein großer Erfolg. Frau Pfeiffer, der Spiegel schreibt, ich habe es gerade zitiert, die großen Museen trauten sich an Hake bislang oder nach wie vor selten heran. Woran liegt das?
Nun, ich hoffe, das wird sich jetzt mit unserer Ausstellung auch bald ändern. Hake hatte ja einen Riesenskandal, Sie haben ihn schon erwähnt, 1971 im Guggenheim Museum in New York, und danach haben ihm 12 Jahre lang die amerikanischen Museen also gar nicht mehr ausgestellt. Ich meine, man muss sich vorstellen, dass ein junger deutscher Künstler nach New York zieht und dann eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum bekommen soll, die vorbereitet, und die wird dann 6 Wochen vor der Eröffnung abgesagt. Das hat aber Hake damals sozusagen auch den Eintritt in die Kunstszene beschert auf der anderen Seite. Dieser Akt der Zensur, den er mehrfach erfahren hat, Sie haben es erwähnt, hat natürlich zu Reaktionen auch von anderen Künstlern und Künstlerinnen, die ähnlich dachten wie er, geführt. Und die haben dann auch darauf reagiert. Und ja, so ist Haake zu einem Mythos, zu einer Legende der politischen Konzeptkunst geworden. Und für mich ist er einer der, ja, Father of everything, würde ich sagen. Er hat fast alles vorweggenommen von den 60er Jahren bis heute, was immer noch auf Documentas oder Biennalen passiert. Unzählige junge Künstler und Künstlerinnen beziehen sich auf ihn.
Es ist ja ganz verblüffend, in der Schirn-Ausstellung die Arbeitsweise von Hans Haake wirklich von seinen absoluten Anfängen mit abstrakter Malerei tatsächlich bis heute nachvollziehen zu können. Eine unglaubliche Karriere, ein wahnsinniges Œuvre, das ganz viele verschiedene Stationen durchgemacht hat und trotzdem auf eine Art sehr konsistent bleibt. Er hat vieles vorweggenommen, das haben wir jetzt beide schon betont, dass heute in der Gegenwartskunst ganz selbstverständlich ist. Wo war Hans Haake überall bahnbrechend?
Also, Sie haben seine Ausbildung an der Werkakademie in Kassel erwähnt und schon da hat er die Documenta 2 fotografiert unter Arnold Bode mit einem soziologischen Blick als junger Werkstudent. Er hat analysiert, wie die damalige Gesellschaft der 50er Jahre in Deutschland noch nicht auf die moderne Kunst vorbereitet war, wie sie fassungslos vor Mondrian oder Kandinsky oder Jackson Pollock standen. Und dieser Clash von Systemen, und hier kommt die große Theorie von Haake, die Systemtheorie von Jack Burnham, auf die er sich bezieht, dann, er sagt, die Welt ist ein Supersystem mit vielen komplexen Untersystemen. Wir alle sind ein kleines System, ja, und Teil von tausend anderen Systemen. Die Kunst und wir als Menschen sind Teil eines riesigen Geflechts von Abhängigkeiten, von Kontext, von, ja, auch von Machtmissbrauch, von Gewalt. Und das untersucht er auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und Haake hat erst in den 60er Jahren sozusagen im Schnelldurchlauf alle modernen Tendenzen durchgemacht. Und von Minimal Art, Zero, Konzeptkunst, Land Art, ökologischer Kunst, Kunst im öffentlichen Raum, Prozesskunst, Partizipation, alles, was wir heute immer noch praktizieren, sozusagen in der Kunstwelt, wurde damals sozusagen definiert, wenn man so will. Ja, also zu verstehen, dass ein Kunstwerk nicht autonom ist, dass es nicht ein schönes Ding an der Wand ist, niemals, ja, sondern immer Teil eines Geflechts von, wer bringt es dahin, warum, wer verdient daran, wer ist der Mäzen dieser Ausstellung? Wie verändert sich der Kunstmarktwert des Werkes durch das Aufhängen, wo, in welcher Institution, in welchem Geflecht von Beziehungen? Und das könnte man als die Definition von Institutionskritik bezeichnen, ganz schlicht. Das Wort klingt so ein bisschen abgehoben oder kompliziert, ist es aber nicht. Haake hat sehr häufig Kunstwerke oder Werke geschaffen, die zeigen, wie zum Beispiel große Firmen involviert sind in die Kunstwelt. Ja, das, und das haben wir ja bis heute. Also er hat Mercedes kritisiert, die Deutsche Bank, in New York eben ein Immobilienkonzern, der ganze Stadtteile aufgekauft hat. Und er hat wie ein investigativer Journalist die Fakten zusammengetragen. Das ist auch der rote Faden. Haake war von Anfang an Fakten interessiert, an Sachlichkeit, an Nüchternheit. Er ist natürlich ein Teil einer Generation, die nach den sehr gefühlvollen, wenn man so will, 50er Jahren alles objektivieren wollte, mit Plexiglas, mit Naturwissenschaft. Ja, also deshalb gibt es Werke mit Wasser, mit Eis, mit Luft, mit physikalischen Dingen, die wir beobachten können.
Auch das ganz erstaunlich zu sehen in der Ausstellung. Das sind Ästhetiken, die kommen uns aus dem gegenwärtigen Kunst- und Ausstellungsgeschehen so ganz vertraut vor. Künstlerinnen, Künstler, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen, die sich mit dem Klima beschäftigen und so weiter. Und da sehen wir in der Schirn Werke, die sind wirklich aus den 60er Jahren mit einer total, ich möchte es mal sagen, haltbaren Ästhetik, die könnten immer noch so genauso Gültigkeit haben, haben sie auch noch. Und da man Hake eben über die Institutionskritik sich vor allen Dingen gemerkt hat, sage ich jetzt mal, ist dieser enorme ästhetische, nüchterne, sachliche, aber dennoch dann auch sehr poetische Aspekt von Hakes Werk war mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so erinnerlich. Aber sprechen wir noch mal ein bisschen weiter über Hakes institutionskritische Werke. Wie hat sich der Künstler überhaupt in diese Richtung entwickelt? Was würden Sie sagen, war der Auslöser oder der Moment, an dem Hake anfing, sich mit den Bedingungen des Ausstellens selbst auseinanderzusetzen?
Hake ist natürlich ein typischer Vertreter, man kann sagen, dieser Generation Ende der 60er Jahre, die sich politisieren, die im Kontext von Vietnamkrieg, Aufarbeitung des Dritten Reichs, ja, einfach das Gefühl hatten, nicht mehr nur noch Kunst machen zu können, reine Kunst, autonome Kunst, schöne Kunst, poetische Kunst, wie sie sagen, sondern die Dinge aufzeigen wollen. Und ich glaube, dieses Interesse an Fakten, an Soziologie, das ich erwähnt habe, das führte eben dazu, dass er zum Beispiel in New York in das Grundbuchamt ging für die Schapolsky-Arbeit, ja, und dort die Fakten zusammengetragen hat. Also er wollte den Dingen auf den Grund gehen, dahinter schauen.
Sprechen wir noch ein bisschen detaillierter über Schapolsky. Können Sie uns dieses kontroverse und auch sehr vielschichtige Werk ein bisschen beschreiben? Wo setzt es an?
Also die Schapolsky Immobiliengruppe hat 1971 142 Grundstücke in Harlem und an der Lower East Side aufgekauft. Und Hake ist irgendwie auf diese Zusammenhänge gestoßen. Er ging ins Grundbuchamt, das war damals öffentlich zugänglich, und hat herausgesucht, wer hat was wann gekauft, zu welchem Preis. Und die Arbeit besteht aus einem großen Raum mit Schwarz-Weiß-Fotografien der Fassaden dieser Häuser, darunter eben diese Informationen aus dem Grundbuchamt. Und dann gibt es Tafeln, die zeigen die Verknüpfung von Scheinfirmen, Unterfirmen, vielen unterschiedlichen Schapolskis mit sehr vielen verschiedenen Vornamen. Also das komplexe Geflecht aus Immobilienspekulation im großen Stil in New York. Und ich habe diese Arbeit das erste Mal gesehen auf der Documenta 10 1997. Und ich muss sagen, sie ist so klar, so deutlich. Man versteht sofort, worum es geht. Er macht das visuell klar, aber eben auch inhaltlich ist man fasziniert über die Detailfreudigkeit dieses investigativen, soziologischen, Untersuchungskünstlers, ja, das ist sowohl visuell spannend als auch inhaltlich faszinierend, das nachzuvollziehen.
Und natürlich auch, wie vorausschauend er eigentlich gesellschaftliche Probleme schon wahrgenommen hat, der 1971. Sicherlich gab es da schon Verdrängung und Mietpreisprobleme für die Bevölkerung und so weiter. Aber das war ja bei weitem nicht so ein großes, breit irgendwie wahrgenommenes Thema wie heutzutage.
Vor allem nicht in der Kunst. Das war ja das Neue. Und ich habe schon erwähnt, dass er eben wegen dieser Arbeit 6 Wochen vor der Öffnung aus seiner Einzelausstellung im Guggenheim Museum in New York ausgeladen wurde von Tom Messer, dem Direktor, der ganz genau verstanden hat, dass Hake hier Neuland betreten hat. Er hat die böse Außenwelt, die Realität in die schöne Welt der Kunst wie ein Virus hineingetragen. Und das war nicht erlaubt. Das war der Auslöser für die Zensur. Das war so der Vorwurf. Messer hat tatsächlich verstanden, er hat es natürlich nicht zugelassen, aber er hat genau verstanden, dass Hake da einen Angriff auf die Mäzene des Museums, auf das Board, auf die Machtstrukturen, auf die Hintergründe, weil die Schapolskis waren, dieser Immobilienkonzern war natürlich im Board des Guggenheim, ja. In den USA ist die Verknüpfung ja bis heute der Geldgeber noch viel stärker mit den Institutionen, weil es sehr wenig öffentliches Geld gibt. Also alle Museen leben von großen, reichen Firmen, Mäzenen und so weiter. Viel mehr als in Europa.
Ja, wir erinnern uns an den Fall der Sackler-Familie, die sehr viel Geld in Institutionen in die USA gegeben hat und ihre unrühmliche Rolle in der Pharma-Krise oder den Auslösern ihrer geschäftlichen Machenschaften. Aufgrund dessen wurden sie dann auch aus vielen Museen wieder verbannt oder Namensschilder getilgt oder generell auch gab es einen großen Aufruf, dieses Engagement abzulehnen und sich auf diesen Deal, und das ist es ja immer, nicht einzulassen.
Man muss auch noch betonen, dass die Reaktion auf die Werke immer Teil des Werkes geworden sind. Das ist auch etwas, was heute in der Gegenwartskunst fortgeführt wird. Also der Brief des Direktors wurde dann von Hake publiziert, später auch, als er aus dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln hinausgeworfen wurde, wenige Wochen vor der Eröffnung wegen des Manet-Projekts, einer kritischen Arbeit gegen Hermann Josef Abstammer, CEO der Deutschen Bank. Also auch da hat Hake den Brief des Direktors in der Ausstellung, die er dann gemacht hat, publiziert. Und dieses Reagieren ist ihm natürlich auch sehr wichtig. Das ist auch ein roter Faden in seinem Werk. Also wir partizipieren auf unterschiedlichsten Ebenen an den Arbeiten. Ja, wir dürfen etwas drehen oder körperlich benutzen in der Ausstellung bei den früheren, oder wir haben zum Beispiel eine neue Arbeit geschaffen für Frankfurt, den Frankfurt Poll. Da ist eine Besucherbefragung. Also da darf man eben oder soll Teilnehmer an einer Umfrage auch zu sehr aktuellen politischen Fragen über die amerikanische Wahl oder über den Israel-Konflikt im Nahen Osten. Hake hat sein ganzes Leben lang sehr aktiv an den politischen Fragen unserer Zeit teilgenommen. Er ist ein manischer Zeitungleser und Neuigkeiten hat er auch verarbeitet, zum Beispiel in News, seine Arbeit von 1969 schon im Düsseldorfer Kunstverein, wo aus dem Ticker immer das Neueste herauskam. Das haben wir rekonstruiert.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Hans Hake, der ja von den Institutionen so ein kleines bisschen auch gefürchtet wird?
Also ich kann erzählen, dass ich von meinen Freunden in New York hörte, bevor ich mit den Vorbereitungen begann, oh, you know, he's difficult. Und das hat mich aber nicht abgeschreckt. Und ich habe dann Max Hollein gefragt. Der hatte ihm nämlich einen Preis verliehen auf dem Dach des Metropolitan Museums. Den Goslarer Kaiserring, das war in der Corona-Phase, da konnte Hake eben nicht nach Europa fliegen. Und Holland sagte zu mir, nein, nein, der ist ganz nett, hier ist die E-Mail-Adresse. So. Und so ging es los vor 2,5 Jahren. Ich habe dann Hake in New York getroffen, in seiner Galerie Paula Cooper. Und da kam ein unglaublich netter, normaler Mann, übrigens mit dem Fahrrad, an. Und wir saßen eine Stunde zusammen und er sagte so, ja, wissen Sie, ich bin alt und ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt noch so viel helfen kann mit der Ausstellung und wollen Sie das wirklich machen? Und ich habe eine Stunde auf ihn eingeredet und am Ende hat er gesagt, na gut, und hat mich umarmt. Und ich muss ehrlich sagen, er ist der netteste, normalste, unkompliziertes, er ist sehr präzise, das ist er wirklich. Also, aber das bin ich auch. Also er ist sehr genau in allem, inhaltlich, aber menschlich ist er der aller normalste. Er nimmt sich als Person vollkommen zurück. Es geht immer um das Werk. Ja. Er konnte zum Beispiel Josef Beuys nicht gut leiden, weil der sich so selbst inszeniert hat. Das ist das genaue Gegenteil zu Hake.
Ganz anderes Künstlerkonzept, absolut.
So ist es.
Worin unterscheidet Hake sich trotz aller Bedeutung, die er für die Gegenwart und für die Künstler und Künstlerinnen der Gegenwart hat, dann doch von heutigen Künstlerinnen und Künstlern?
Also einer der Gründe, ich bin ja so, wenn man so will, eine klassische Kunsthistorikerin, habe auch viele Ausstellungen in der Moderne gemacht, wobei ich da nicht so Grenzen ziehen würde. Wir stellen ja immer Fragen von heute. Und was mich an Haake fasziniert, ist, dass er sozusagen unterschwellig die ganze Kunstgeschichte uns präsentiert. Also der aufgerissene Boden bei Germania erinnert natürlich an Caspar David Friedrichs Eismeer. Wir können gar nicht anders, als solche Bilder im Kopf zu haben. Es gibt keine Kunst ohne Vergangenheit. Es gibt keine Kunst, die bezugsfrei ist. Ja, sein blaues Segel im Raum ist nicht umsonst blau. Es ist nicht gelb oder grün oder orange. Ja, natürlich hat das etwas mit Schweben, mit Himmel, mit Raum, mit Metaphysik, wenn Sie so wollen, zu tun, auch wenn diese Künstlergeneration sich erstmal davon distanzieren wollte. Aber psychologisch oder gestalterisch ist Haake eine absolute Fortführung des Bauhauses, der Kunstgeschichte, schrittweise in die Gegenwart. Und das Tolle bei ihm, was mich persönlich an ihm fasziniert, er verpackt die kompliziertesten, kritischsten, zugespitztesten Themen in sehr gut erlebbare, erfahrbare, ja sogar genießbare Ko Räume. Ja, man kann diese Ausstellung genießen. Sie ist nicht trocken, sie ist nicht langweilig, sie ist nicht, das unterscheidet, ich will jetzt nicht kritisch sein, aber ihn von vielen Jüngeren, die irgendwelche Manuskripte in irgendwelche Vitrinen legen und man steht dann so ein bisschen davor auf Documentas Biennalen und sagt, ah ja, aber jetzt noch ein Raum mit getippten Seiten und noch eine endlose Auflistung von kritischen Dingen, ist das nicht ermüdend? Bei Haake nie. Er findet jedes Mal eine neue Form, weil er sagt auch, die äußere Form ist unwichtig. Er findet, je nachdem, was er zeigen will, das eine ist eine Art Altar, ja, Burlesque, die kritische Arbeit gegen Emil Bührle. Schon 1985 hat er den Waffenproduzenten Emil Bührle sehr zugespitzt kritisiert. Auf diesem Altar liegt eine Decke, da ist gestickt, Waffen oder Munition oder er arbeitet im öffentlichen Raum mit Plakaten, er fotografiert die Pflanzen im Deutschen Bundestag, die da gewachsen sind im Innenhof. Er findet jedes Mal eine zum Ort, zum Kontext, zum Inhalt passende neue künstlerische Form und er bleibt immer Künstler. Das ist unterscheidet ihn von vielen, ich würde sagen, eher aktivistisch arbeitenden Nachfolgern und Nachfolgerinnen.
Ja, kann ich absolut so bestätigen. Mich hat auch in der Ausstellung berührt, wie zugewandt er ist allem, was er sich widmet. Also auch Pflanzen oder auch Tropfen oder auch Möwen. Also er hat eine ungeheure Aufmerksamkeit für alles, was ihn umgibt. Und ja, er hat ja auch lebende Elemente in seinen Werken, Pflanzen, Tiere. Und eben auch uns Zuschauer und Zuschauerinnen, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, eben fiel schon der künstlerische Beitrag für die Venedig Biennale, für den Deutschen Pavillon und auch für den Deutschen Bundestag. Inwiefern sind denn Germania für den Deutschen Pavillon in Venedig und der Bevölkerung für den Deutschen Bundestag auch institutionskritisch zu nennen?
Naja, also in Venedig findet alle 2 Jahre die Biennale statt. Es ist ein zentraler Kunstort und Haake hat eben als erster diese Kombination aus belasteter deutscher Geschichte. Also der Pavillon wurde 37 von Hitler eröffnet. Er hat eine sehr stringente Architektur, sehr geradlinig. Es ist eine Verkörperung der damaligen, des Zeitgeistes, wenn man so will. Den Eingang hat er geschlossen, hat da ein Foto von Hitler, wie er den Pavillon betritt, hingehängt. Und da oben drüber dann noch die deutsche Mark, weil es war 93, kurz nach der Wiedervereinigung. Und auch damit hat sich Haake viel beschäftigt. Was passiert mit den beiden deutschen Staaten? Wie wird der eine vielleicht von dem anderen mit dem Konsum überrollt, übernommen. Also er hat da vieles gemeinsam reflektiert. Wie ist Deutschland ein Schlachtfeld? Er macht aus dem Pavillon ein Schlachtfeld. Er findet ein optisches Bild für komplexe Inhalte. Also ein sehr klarer, aber fast schon gewalttätiger Eingriff, der sich eingebrannt hat in unsere Kunstgeschichte, wenn man so will, in unsere Bildwelt.
Ja, und der hat auch wahrscheinlich sich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier repräsentieren soll und repräsentativ sein soll, dann kann ich das nur zu bestimmten Bedingungen, indem ich auch das und das und das anspreche.
Also er legt immer den Finger auf die Wunde, sehr direkt. Trotzdem, wie gesagt, es ist ein beeindruckendes Bild, ja, im Sinne von wir steigen über Trümmer. Da kann man natürlich auch an den Zweiten Weltkrieg denken. Es gibt unendlich viele, ich sag mal, historische, aber auch formale Bezüge in den Haake-Arbeiten. Sie sind immer sehr komplex und vielschichtig. Es ist nie so, das bedeutet das und das bedeutet das. Also das ist nicht Kunst, auch aus meiner Sicht nicht, sondern er lässt immer noch Raum für diese Zwischenebenen. Er ist also in dem Sinne auch ein klassischer Künstler.
Der Bevölkerung für den Deutschen Bundestag ist ja eine Raumintervention, eine Installation mit lebenden Pflanzen, die auch immer weitergeht, auch über ihn, auch über uns hinaus. Inwiefern ist das auch institutionskritisch zu nennen?
Also die Ausstellung endet mit der Bevölkerung, weil das ja die Arbeit ist, die ongoing ist, die hoffentlich für immer weitergemacht wird, immer weitergeführt wird von den Abgeordneten, die da Erde aus ihren Wahlkreisen 50 Kilo mitbringen und in den Innenhof kippen. Und in dieser Erde befindet sich eben der Samen unzähliger Pflanzen aus diesen Wahlkreisen. Haake wurde damals eingeladen, eben diesen neuen Innenhof zu gestalten. Also ich meine, der Staat ist ja in Deutschland so der größte Geldgeber, wenn Sie so wollen, auch für jegliche Form von Kultur. Ist ja auch eine Institution, ja? Also wir leben von städtischen Geld oder von Bundesgeldern. Kunst ist eben immer eingebunden in Politik. Das ist vielleicht Haakes Grundaussage. Er sagt ja, die Welt ist ein Supersystem, wie ich anfangs schon sagte, und alles sind kleine Untersysteme, die miteinander verflochten sind. Und er sagt so ganz auch, angeblich so, dass Lenin gesagt hat, alles hat mit allem zu tun. Und das führt er uns vor. Wir haben zum Beispiel in dem Raum auch eine ganz frühe Arbeit hängen von 1970. Da hat Haake in seinem Studio in New York, in der Bowery, Samen auf das Dach gekippt. Nein, Erde auf das Dach gekippt und hat dann im Regen beobachtet, was da für Pflanzen entstehen. Ja, also da schon einen Prozess ins Leben gerufen mit lebender Natur. Und das ist auch typisch Haake, dass er dann 30 Jahre später, 2000, 1970, 2000, das in einer großen Arbeit im Deutschen Bundestag in einer anderen Form wieder aufgreift. Ja, also frühere Ideen kommen wieder vor. Das ist auch typisch Haake. Ja, Formen werden wieder reaktiviert. Grundideen, rote Fäden, die immer vorhanden waren, sieht man bei ihm ganz oft.
Ja, und auch dieses Bild des Samens, der dann irgendwann sich selbst überlassen, alleine weiter sprießt und wächst. Ich finde, das ist auch ein ganz tolles Bild für Hans Haakes gesamtes Werk, der ja wirklich sehr, sehr viel in unser Bewusstsein eingepflanzt hat, auch ohne dabei autoritär zu sein, hat einfach die Verbundenheit, die ja existiert, irgendwie auch angeboten und gefördert, auch indem er dann doch auch einem viel zutraut.
Also Haake ist in dem Sinne ein ganz altmodischer Künstler, weil er noch ganz unzynisch daran geglaubt hat, sein Leben lang, dass man mit Kunst die Welt verändern kann. Das war immer sein Antrieb. Ich meine, er war ja auch nie ein Kunstmarktkünstler. Er konnte nur überleben durch das Unterrichten an der Cooper Union School of Art in New York. Wie hätte er sonst existieren sollen? Und er ist auch einer. Er ist jetzt der Letzte, der den sogenannten Sieglaubvertrag immer noch verlangt. Das ist ein Vertrag, der dem Künstler Macht gibt, viel mehr Macht als sonst. Also er erfährt von jedem Verkauf, von jedem Weiterverkauf und auch von den Preisen. Also er hat die absolute Kontrolle über sein Werk. Das gibt es eigentlich im Kunstmarkt sonst überhaupt nicht. Aber Haake ist ein Überzeugungstäter. Er ist sehr, sehr konsequent, sehr, sehr geradlinig, sehr klar. Er hat wenig Kompromisse gemacht in seinem Leben und hat natürlich dafür ein bescheidenes Leben geführt. Er wohnt immer noch in derselben Wohnung wie in den 70er Jahren in New York mit seiner Frau Linda. Ja, er hat zwei Söhne. Es gibt auch eine Arbeit über einen Sohn in der Ausstellung, eine sehr interessante Konzeptarbeit über dessen Geburt. Das Newborn Identification erschien.
Da ist die Geburtsurkunde quasi von ihm signiert als Gemeinschaftswerk mit seiner Frau Linda.
Genau. Ich wollte eigentlich gern noch was zu der Bevölkerung sagen, weil er immer auch da wieder die deutsche Geschichte sehr stark einbezieht, also die Typografie der Schrift der Bevölkerung. Ich meine, es müsste ja die Bevölkerung heißen, aber es ist gewidmet der Bevölkerung, deshalb dieser Ausdruck. Und die Typografie bezieht sich ja auf dem deutschen Volke, auf der Fassade des damals Reichstags, entworfen 1918 von Peter Behrens nach dem Ersten Weltkrieg. Und natürlich war Behrens kein rechtsnationaler Künstler, im Gegenteil. Es war damals dieses Gemeinschaftliche gemeint, die erste deutsche Demokratie sollte da gefeiert werden im Reichstag und so. Aber dann in den 30er Jahren oder schon vorher bekam das Wort Volk eben dieses Völkische. Und Bertolt Brecht hat aus dem Exil 1934 geschrieben, wer ungefähr, also wer Bevölkerung sagt anstatt von Volk, der folgt den Lügen schon nicht. Ja, und Haake bezieht sich häufig auf Bertolt Brecht. Die haben natürlich sehr viel gemeinsam in ihrer Gradlinigkeit und eben auch ihrem Impetus, die Welt zu verändern mit Kunst. Und da sieht man wieder diesen Rückbezug, ne? Also er thematisiert wieder die Entstehungsgeschichte des Reichstags, dann des Bundestags, der demokratischen Geschichte Deutschlands. Also es hat so viele Ebenen. Und die Typografie im Innenhof greift das eben auf.
Vielen Dank, liebe Ingrid Pfeiffer, für diesen Einblick in Hans Haakes Werk. Sie haben damit auch schon eine wunderbare Überleitung geschaffen zu meinem nächsten Gast, der uns die Entstehungsgeschichte von der Bevölkerung ganz genau erzählen kann. Herzlich willkommen, Oliver Schwarz.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Herr Schwarz, Sie waren langjährig als Assistent von Hans Haake tätig und arbeiteten eng mit dem Künstler zusammen, unter anderem für Projekte wie Endlichkeit der Freiheit in Berlin 1990 oder auch für Germania im Deutschen Pavillon, über das ich schon mit Frau Pfeiffer gesprochen habe, zur Venedig Biennale 1993. Wie haben Sie Hans Haake kennengelernt? Wann war das? Und ja, wie kam es zur Zusammenarbeit? Wie erinnern Sie das?
Ja, ist schon sehr lange her. Insofern war das trotzdem für mich eine Begegnung, die nicht ganz unprägend war für alles, was auch für mich danach kam. Und vielleicht eine kleine Korrektur, weil Sie erwähnten, dass ich langjähriger Assistent von Hans Haake war. Also ich glaube, Hans Haake hatte nie einen eigenen Assistenten. Das ist sozusagen auch schon ein Teil seiner Arbeitsweise. Er ist ja in all den Dingen, die er tut, maximal frei und ungebunden und hat auch nie so etwas wie ein Büro oder eine Werkstatt mit vielen Angestellten, wie das heute im Kunstbetrieb üblich ist, unterhalten. Ich hatte das Glück, sozusagen in drei Projekten sehr eng mit ihm zusammenzuarbeiten, wo ich jeweils in den ersten beiden Projekten quasi auch für die Institutionen gearbeitet habe, vor dem Hintergrund, dass wir uns glücklicherweise kurz nach dem Mauerfall 1990 in Berlin treffen durften. im Rahmen eines Ausstellungsprojektes. Ich kam damals gerade von einem Auslandsstudium, einjährigen aus Kalifornien zurück, wollte eigentlich da bleiben, hatte mich dort mit Hans seinen 60er Jahren sozusagen Projekten, die für mich sehr, sehr interessant waren, beschäftigt und durfte dann 1990 im Frühjahr auf eine Liste schauen, die mir Rebecca Horn hinhielt, bei der ich studierte und sagte, du kannst dich ja einen Künstler aussuchen, wir planen ein Projekt mit dem Namen Endlichkeit der Freiheit. Endlichkeit der Freiheit 1990 war natürlich ein fantastisches, sagen wir mal, Signet. Und ich brauchte keine 2 Sekunden, um mich auf dieser Liste sozusagen für Hans Hake zu entscheiden. Und hatte dann das Glück, wenige Tage später ihn quasi direkt am sogenannten Tränenpalast in der Friedrichstraße persönlich zu begegnen. Und ja, das hat dann quasi zu einer bis heute andauernden engen Freundschaft geführt. Und das erste Projekt, Endlichkeit der Freiheit, war dann insofern für mich sehr spannend, weil ich habe dann für ihn wochenlang in irgendwelchen NVA und sozusagen Militärarchiven, Stasi-Archiven recherchiert, um dann am Ende einen Vertrag zu machen. Hans lebte ja schon seit den 60er Jahren in New York und ich habe dann quasi in Berlin das Projekt mehr oder weniger sozusagen gemanagt und eben auch die entsprechenden Recherchearbeiten zugereicht. Und am Ende, das war dann im September, noch kurz vor der Wiedervereinigung, haben wir einen Wachturm eröffnet im Grenzstreifen zwischen den ehemaligen Selbstschussanlagen, die da alle schon demontiert waren. Und es war dann einer der letzten Wachtürme, der quasi noch stehen geblieben ist aufgrund unseres Projektes und gekrönt wurde dieser Wachturm von dem Mercedes-Stern. So haben wir uns kennengelernt. Das war also sehr, ja, seitdem das zweite Mal rief er mich quasi von sich aus an. Das war das Projekt Germania. Für das Auswärtige Amt durfte ich ihm sozusagen die ganze Zeit begleiten in der Vorbereitung, Konzeption und Umsetzung dann in Venedig. Ja. Das war natürlich auch sehr spannend. Die dritte Begegnung, das ist die, über die wir hier wahrscheinlich ausführlicher reden werden, das war dann quasi ein Zusammentreffen im Rahmen des Projektes im Reichstag.
Dann nehme ich den Ball direkt wieder auf. Hans Hake war 1998 vom Deutschen Bundestag eingeladen worden, ein Konzept für den Lichthof zu entwickeln. Und seine Idee war ein Beet, in dem die Worte der Bevölkerung in Neonschrift nach oben strahlen. Zudem waren alle Bundestagsabgeordneten eingeladen, einen Zentner Erde aus ihrem Wahlkreis nach Berlin zu bringen und in das Beet zu geben. Ansonsten war die Anweisung des Künstlers, das Beet sich selbst zu überlassen. Sie, Herr Schwarz, waren von Anfang an in das Projekt involviert. Das ist jetzt, existiert jetzt ein Vierteljahrhundert. Wie hat sich der Bevölkerung entwickelt? Wie sieht es da jetzt aus? Fangen wir mal von hinten an.
Es ist eigentlich auch genau das, was mich auch bewegt hat, mit dem Projekt jetzt wieder etwas aktiver auch quasi in Verbindung gebracht zu werden. Sehr gerne. Wir haben nämlich eine Werkstatt der Bevölkerung gegründet vor einem halben Jahr mit Mitstreitern. Es war schon vor ungefähr 4 Jahren quasi für uns spannend, mal zurückzuschauen, was eigentlich die letzten 20 Jahre passiert ist. Und wir haben dann 2020 in Berlin eine kleine Ausstellung realisiert mit den NBK und haben mal nicht nur recherchiert, sondern auch kommuniziert mit vielen der Abgeordneten, die den letzten 20 Jahre sich beteiligt hatten. Das waren seinerzeit dann schon nahezu 400. Aus dieser Recherche und aus dieser Dokumentationsausstellung in MBK Berlin erwuchs dann quasi ein breiteres Interesse, sich wieder mit diesem Projekt zu beschäftigen, aber vor allen Dingen eben nicht nur im Kunstkontext, sondern auch in einem weiteren Kontext. Und in diesem Rahmen haben wir dann jetzt vor einem halben Jahr die Werkstatt der Bevölkerung ins Leben gerufen mit sehr viel jüngeren Mitstreitern und Interessierten, die das Projekt quasi aus einer sehr aktuell politischen Perspektive vor allem interessiert und bewegt und die hier einen Diskurs fortgeführt sehen aus dem letzten Ende des letzten Jahrhunderts, der damals zu einer großen Debatte geführt hat und der aber heute sich ganz anders gestaltet im Rahmen des Werkes, nämlich die meisten Abgeordneten, die heute in dem Projekt sich beteiligen, führen keine Debatte gegeneinander, sondern nutzen das Projekt in ihren Wahlkreisen in Kontakt und in Beziehung zu kommen, und zwar in einer unkonventionellen, eher kreativen Art und Weise und mit sozusagen Bürgern aus ihren Wahlkreisen, die Abgeordneten, die dann in Berlin Mittlerweile sind es fast 470, die sich sozusagen an dem Projekt jetzt beteiligt haben, in Berlin dann treffen und dort zu bestimmten Themen, zu bestimmten Hintergründen dann sich austauschen und dann eben entsprechend auch mit unterschiedlichsten Geschichten die Erde dort in diesen, Sie haben es Beet genannt, das ist eigentlich immer ein Problem gewesen, nennt man das Beet, weil Beet, davon geht man immer aus, dass man sich um ein Beet sehr stark kümmert. Es ist ja ein Biotop, ein wildwachsendes Biotop, das auch völlig sich selbst überlassen bleiben soll. Und das tut es auch weitestgehend. Und in dieses Biotop sind mittlerweile aus sehr vielen Wahlkreisen quasi Erdbeiträge geleistet worden und entfalten da ein sehr vielfältiges buntes Wachstum. Ja.
Jetzt nur mal so ganz basisch von der Faktenebene her. Dieses Kunstwerk wird sich selbst überlassen. Also vom botanischen Aspekt her bedarf es keiner besonderen Pflege oder soll es auch nicht haben. Es ist aber so wie unter freiem Himmel, oder? Für diejenigen, die noch nicht da waren oder die das nicht kennen. Die Bedingungen für die Pflanzen sind so, als wären sie im Freien, nur dass es eben in einen Lichthof eingepflanzt wurde.
Ganz genau. Es ist ein offener Lichthof, das ist der nördliche Lichthof im Reichstagsgebäude. Es gibt ja zwei Lichthöfe und der nördliche Lichthof ist auch der südliche auch quasi komplett offen, also dem ganz normalen Klima ausgesetzt. Der ist auch, das ist sozusagen auch so eine Semi-Situation. Hans Hake ist ja nun mal einer derjenigen, der ganz explizit sich mit Site-Specific-Projekten profiliert hat und das eigentlich auch zu seinem Kernmetier gemacht hat, insbesondere seit den frühen 70er Jahren. Und das Spannende an diesem Projekt ist, dass es nicht nur sozusagen im Reichstag stattfindet, sondern eben es ist einsichtig vom Dach. Das Dach ist ja eine offene Besucherfläche, auf die man rauf kann. Also man kann es von oben einsehen. So dem Wetter und allen klimatischen ganz normalen Bedingungen ausgesetzt. Aber man kann das auch über eine Webcam beobachten. Und durch diese Webcam ist das Projekt quasi mit tagesaktuellen Bildern und mittlerweile eben auch mit entsprechenden Zeitrafferfilmen dokumentiert über die letzten 24 Jahre und weltweit auch einsichtig. Also die Website, die wir für das Projekt betreiben, die übrigens jetzt auch im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums, das wir vorbereiten, völlig neu gestaltet wird. Und dort kann man auch den gesamten Prozess des Wachstums nachverfolgen. Es führt übrigens dazu, dass viele Abgeordneten sich bemühen, an einer expliziten, erkennbaren Stelle ihre Erde einzubringen, so dass man dann über die Webcam ein Stück weit auch sich vorstellen kann, was da aus dem, was man da beigetragen hat, erwächst.
Also wenn man da jetzt auf dem Dach steht und runterguckt, dann sieht man wahrscheinlich ein für die Jahreszeit typisches Gemisch aus irgendwie Sträuchern, Gräsern, vielleicht gibt es schon einen kleinen Baum. Ich kann das übrigens sehr empfehlen. Diese Webseite ist total sehenswert, auch gerade weil die Abfolge der Jahreszeiten dann natürlich im Zeitraffer ist und man sieht dann auch einen Baum, der entsteht langsam. Irgendwann ist er dann weg, weil er einfach nicht mehr angefangen hat auszutreiben, nehme ich an. Und das ist wirklich schon 25 Jahre Wachstum. Die Kameras müssen ausgetauscht werden, die Natur macht weiter. Das finde ich schon mal sehr schön. Erzählen Sie uns was von den Anfängen. Die Einladung an Hans Hake, die kam ja 1998. Vielleicht mal ganz kurzer Blick zurück. Erinnern Sie sich an die politische Situation damals? In welcher Phase war Deutschland da? Und was bewog Hans Hake zu genau diesem Vorschlag?
Also vielleicht mal angefangen, was ihn bewogen hat zu diesem Vorschlag. Das ist bei ihm immer sehr schwer voraussehen. Es ist ja quasi eine Eigenart seiner Arbeit. Er geht ja komplett offen eigentlich in so eine Situation rein und entwickelt dann aus der Recherche, aus der Auseinandersetzung, aus den Gesprächen etc. Also aus einer wirklichen Fokussierung und Analyse und Erarbeitung der Themen dann in der Regel auch sehr ad hoc und sehr spontan einen ersten Ansatz, der dann schließlich auch in die Umsetzung führt. Das ist von der Umsetzung her dann auch recht effektiv. Die Einladung als solche, das ist in dem Zusammenhang eben auch spannend. Man wusste ja, er war einer der Letzten, der eigentlich eingeladen wurde in das Projekt. Es war vorher sogar vorgesehen in dem Innenhof, glaube ich, das war sogar Rebecca Horn. Ich weiß das nicht mehr genau. Ich denke mal, Rebecca Horn war angefragt und aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht funktioniert. Und was den Reichstag selbst betrifft, ging es darum, im Prinzip nicht Künstlern einen Wettbewerb einzuladen, sondern Künstler explizit anzusprechen, die man sich sozusagen ja als Exponenten einer bestimmten Zeit einer bestimmten Stilrichtung etc. vorgestellt hat für den Bundestag, für den Reichstag in diesem Fall. Und Hans Hake war einer der letzten, der eingeladen wurde, und zwar nicht ganz direkt, sondern ich würde sagen, man kam auf mich auch zu mit der Frage, kann sich ein Hans Hake denn überhaupt vorstellen, eventuell bei so einem Projekt mitzumachen, weil man hatte schon Befürchtung, es wäre natürlich sehr unangenehm, wenn man Hans Hake offiziell anfragt, weil es sich ja um eben diesen sehr exponierten politischen Standort handelt, dieser dann gegebenenfalls da eben nicht mitmacht. So, und in dem Zusammenhang konnte man damit rechnen, dass Hans, das war glaube ich 98, im Februar oder März, so in der Dreh, April wahrscheinlich, in der Zeit hat man ihn angefragt und er hat relativ schnell in 2-3 Wochen dann auch erstmal grundsätzlich ein positives Feedback gegeben. Und dann gestaltete sich auch ein Prozess, der für sich genommen schon Hake-esk, wenn man es vielleicht so formuliert, sozusagen ausgestaltete, nämlich, es ging ja dann auch um einen Vertrag, den man mit dem Bundestag macht. Hans Hake fing natürlich an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben die ersten Recherchen gemacht, die ersten Gespräche geführt, etc. Aber es gab noch keinen Vertrag. Und das hat erstaunlicherweise über ein Jahr gedauert, bis es mit der dafür zuständigen Bundestagsverwaltung, nämlich der Bundesbaukommission, die damals für das ganze Projekt zuständig war, bis diese quasi sehr, sehr behäbig und sehr langsam dann in diese Ausgestaltung dieses Vertrages kam. Später habe ich erfahren, und das war ja dann auch etwas entspannter, dann die ganze Situation, dass man bereits sehr bedacht war, eben nicht einen einzigen Fehler sich zu leisten in dieser Kommunikation mit dem Künstler, weil man bereits davon ausging, es könnte doch sein, dass schon der Prozess quasi von Anbeginn dieses Projektes, nämlich auch der Vertragsverhandlung, Teil eines Kunstwerkes werden konnte. Und jeder sah sich sozusagen in all seinen bürokratischen, administrativen, wie auch immer gearteten Handlungen quasi schon vorauseilend in irgendeiner Form als Teil eines Projektes von Hans Hake. So, und das hat es natürlich für alle sehr, sehr anspruchsvoll gestaltet.
Aber das ist ja fantastisch. Das bedeutet, dass Hans Hake mit seiner institutionskritischen Arbeit und seinem künstlerischen Ansatz es schon geschafft hatte, sich wirklich in das Denken, in das Verhalten der Menschen so einzuschreiben, dass sie versuchen, letzten Endes korrekter zu handeln, als sie es vielleicht möglicherweise sonst getan hätten. Da soll mal jemand sagen, Kunst kann nichts bewirken. Das ist doch toll. Aber dann hat alles geklappt, der Künstler zugesagt, aber dann ging eigentlich der Ärger in Anführungszeichen ja erst los, denn der Entwurf stieß auf großen Widerstand. Es gab dazu hitzige Debatten. Was waren die Bedenken der Gegner?
Vielleicht, es gab erstmal gar keine Gegner. Zunächst gab es eben diesen langen Prozess von über einem Jahr, in dem wir natürlich an dem Projekt gearbeitet haben und wie immer ohne jegliche Verlautbarung und hochgeheim, sage ich jetzt mal, weil es immer auch am Ende um einen gewissen Überraschungseffekt geht, den man mit seinem Projekt dann realisiert. Das ist auch eine eigene Art von den größeren Site-Specific-Arbeiten, würde ich jetzt mal sagen, die Hake seit den 70er, Mitte 70er Jahren dann realisiert hat, insbesondere ja dann vor allem in den 80ern und 90ern. Germania, eines der schönen Beispiele, keiner wusste überhaupt, was in diesem Pavillon passiert, im deutschen Pavillon in Venedig, bevor die Türen dort geöffnet wurden. Also es gab keine einzige Verlautbarung. Das hat dann natürlich auch für den entsprechenden Effekt gesorgt. Und in Berlin war das sozusagen nur bedingt möglich. Und ich sage mal, das Interessante ist eigentlich, dass dieses Projekt einen Diskurs eröffnet hat, bevor überhaupt das Projekt eigentlich realisiert war. Das heißt, alle, wie schon nicht nur die erste Phase der Vertragsgestaltung, ja, in der man ja über ein Konzept, das man auch nicht kennt, einen Vertrag schließt. Und das hatte natürlich gewisse Herausforderungen auch für seine Verwaltung, aber hat sich alles wunderbar gestaltet. Und wir saßen bei der Präsentation, das war dann, glaube ich, Anfang November, im Reichstag und haben das präsentiert. Und es war eine sehr bewegte Diskussion innerhalb dieses Kunstbeirates, der ja quasi, und das ist ja das Wichtige, der Kunstbeirat ist ja keine klassische Kommission, in der die Abgeordneten ihren Fraktionen in irgendeiner Form verpflichtet sind, sondern sie sind dort Delegierte einer Jury, in der sie frei aufgrund ihrer Auseinandersetzung oder auch ihres Sachverstandes oder auch der Beratung, die man sich dazu holt, entscheiden können. Und es hat sich eine fantastisch interessante Diskussion in diesem Kunstbeirat entfaltet, auf einem Niveau, wie man es wirklich nicht sich schöner vorstellen kann. Und es wurde natürlich diskutiert, aber es gab am Ende eine nahezu einhellige positive Abstimmung für das ganze Projekt. So, und wir dachten, jetzt geht's in die Umsetzung und das Ganze nimmt dann quasi seinen Lauf. Ja, es gab einen einzigen Abgeordneten, das war damals der Herr Kauder, der auch Mitglied dieses Beirats war und der als einer der wenigen dagegen gestimmt hat. Es gab, glaube ich, 2 Enthaltungen oder eine Gegenstimme mit seiner explizit. Und er ist dann quasi in eine außerparlamentarische, eine mediale Diskussion eingestiegen und hat dafür gesorgt, dass in den Medien das Thema aufgegriffen wurde. Damals eben noch keine Social Media, sondern klassisch Feuilleton und die erste Seite im FAZ und der ein oder andere Radiosender. Und sehr schnell nahm das Thema, nämlich die Frage, darf ein Künstler die Widmung dem deutschen Volke etwas nicht nur entgegensetzen, sondern eigentlich auch die Abgeordneten auffordern, in diesem Kontext sich an der Alternativen, an einer möglichen alternativen Widmung der Bevölkerung auch noch aktiv zu beteiligen. Und diese Kombination, ja, aus, ich sage jetzt mal, einer Diskussion, die damals ja stattfand, sehr interessant, wenn man das aus heutiger Zeit betrachtet, das war quasi genau die Zeit, in der auch das deutsche Staatsbürgerschaftsgesetz ja nach der Wiedervereinigung eines der großen Themen dann Ende der 90er Jahre wegging von dem klassischen, wie man es nennt, Abstammungsprinzip hin zu einem Geburtsortprinzip. Es gab also einen Gesetzesveränderungsprozess, was das Staatsbürgerschaftsgesetz betrifft, gerade vom Hintergrund der zugezogenen, nenne ich es jetzt mal, Gastarbeiter, auch insbesondere in der zweiten Generation, also aus den 60er Jahren sozusagen die neue Generation. Das war eine breite, offene Diskussion und natürlich parallel auch der Umgang in den ehemaligen DDR, nenne ich es jetzt mal, in den ehemaligen DDR, im Ostteil Deutschlands, was natürlich der Umgang mit den Ausländerthemen betraf. Und das war eine Diskussion, die öffentlich eine gewisse Sensibilität erreicht hatte. Und dann wurde das Projekt quasi zunehmend instrumentalisiert. Im Kunstbeirat selbst saßen ja auch Abgeordnete der CDU/CSU, die sich vehement für das Projekt eingesetzt haben. Aber im Parlament selbst hat es dann quasi eine Instrumentalisierung des Projektes gegeben für eine vermeintliche, nicht volksnah orientierte Umsetzung eines Projektes, ja, in der sich die CDU dann sehr klar dagegen positioniert hat, bis auf wenige Stimmen, nämlich die 2 Stimmen, nämlich von 2 Frauen, von der Renate Blank von der CSU aus Bayern und von der Rita Süssmuth, die sozusagen dann zwar nicht mehr Vorsitzende des Kunstbeirats war, aber dort auch noch sehr aktiv.
Und natürlich auch eine Autorität. Wie konnte man den Konflikt dann schließlich lösen?
Der Konflikt wurde quasi dann eskaliert. Also das gab mehrere Phasen. Also der Ältestenrat, ja, der wird in solchen Fällen dann hinzugezogen, wohl wenn sich so ein Beirat oder so eine Kommission auf irgendwelche Dinge nicht einigen kann. Und der Ältestenrat hat es dann zurückgegeben, auch wieder in den Kunstbeirat, die ganze Problematik und gesagt, ja, dann diskutiert es doch noch einmal. Sie haben gemerkt, hier gibt es ein öffentliches Interesse an dem Thema. Schaut euch das nochmal an. Es wurde wieder einstimmig, weitestgehend positiv für das Projekt gestimmt. Man hat sich dann diplomatisch auf etwas sozusagen noch orientiert, nämlich dass die Äußerungen, die Hans inhaltlich zu dem Projekt, also seine eigene persönliche Meinung, die er quasi interpretieren zu dem Projekt gegeben hat, dass man die als Künstlermeinung, aber nicht als Teil des Kunstwerkes apostrophiert hat. Das war, ich sage jetzt mal, so ein Kompromiss, ja, dass das Kunstwerk für sich steht und nicht alles, was der Künstler sagt, Teil des Kunstwerkes ist. Und dann hatte der Herr Thierse, der seinerzeit Vorsitzender der Kommission war, als Bundestagspräsident, sehr, sehr vehement dann auch diese Entscheidung vertreten. Und das hat dann aber weiterhin dazu geführt, dass im Parlament sich quasi eine Gruppe gebildet hat, seitens der CDU/CSU damals, die dann einen Antrag in das Parlament einbrachte zur Abstimmung über die Abstimmung der Ablehnung dieses Vorhabens. Es war ja beschlossen. Jetzt ging es darum, das Projekt quasi zu verhindern. Und dieser Prozess wurde dann im Rahmen einer Bundestagsdebatte vorbereitet und durchgeführt. Mit sowas hatten wir de facto nicht gerechnet. Und das ist ja auch das Interessante, dass wir eigentlich uns schon wähnten in der Umsetzung des Vorhabens und wir dann in eine Art der parlamentarischen Roadshow einstiegen, um dann natürlich Verbündete zu finden, weil der Zeitrahmen, der uns dann blieb, es waren, glaube ich, 3 Monate oder sowas, bis ich glaube, dann die Abstimmung war dann am 5. April im Bundestag. Also wir hatten so einige Monate, wo wir dann wirklich intensivst quasi, was eigentlich gar nicht Hakes Eigenart ist. Er ist ja jemand, der sich komplett im Hintergrund hält als Person und sich auch nicht positioniert in der Öffentlichkeit, so wie man das heute kennt, dass man quasi jede Gelegenheit vor der Kamera wahrnimmt. Im Gegenteil, ich musste ihn damals mächtig überzeugen, dass es jetzt nicht mehr geht, dass er jeden Pressetermin, wo es auch Fotos gibt, nicht wahrnimmt, sondern dass es jetzt darum geht, für das Projekt zu kämpfen. Und das haben wir dann auch mächtig getan. Wir sind also wirklich durch alle Fraktionen im Bundestag sind wir durchgeritten regelrecht und haben uns dort Termine besorgt. Und wir haben da groß, teilweise einstündige Diskussionen in den einzelnen Fraktionen geführt, Rede und Antwort gestanden. Und wir haben öffentliche Briefe initialisiert, nicht nur einen, mit sehr viel Unterstützung. Und es hat sich dann die Diskussion natürlich in der Breite entfaltet in Richtung, kann man denn überhaupt über Kunst abstimmen? Ist Kunst überhaupt dafür da, dass sie Mehrheitsmeinungen braucht und sucht? Sondern ist das nicht möglicherweise genau konterkarierend zu der eigentlichen Rolle eben auch dieses Kunstbeirates? Und diese Diskussion hat dann natürlich auch bei vielen Abgeordneten zur Reflexion geführt dahingehend. Und das war dann das Problem, dass sie nämlich eher sagten, naja, klar, warum sollen wir jetzt hier über Kunst abstimmen im Bundestag? So. Und wir hatten das Gefühl, bei allem Interesse sozusagen aus den unterschiedlichsten Fraktionen, was die Abgeordneten betrifft, insbesondere bei der SPD muss man dazu sagen, Thierse war natürlich ein exponierter Vertreter und Kämpfer auch für dieses Projekt, ja, hat sich quasi im Vorfeld der Debatte gezeigt, es könnte knapp werden, es wird wahrscheinlich sehr knapp. Wahrscheinlich klappt es nicht. Und wir hatten eigentlich erwartet, dass die Bundestagsdebatte dann als Ergebnis die Annahme dieses Beschlusses über die Ablehnung dieses Projektes beinhaltet. Und zwar nur deswegen, weil es nicht genug Stimmen dafür gibt, sondern zu viele Stimmen Enthaltung. Und das war auch sehr wahrscheinlich. Ja. Und das ist ja genau die Problematik, die man immer hat, wenn es brenzlig wird. Ja. Wer fängt an, aktiv zu werden? Ja. Und das Interessante war, und ich greife dem jetzt mal vor, in der Debatte selbst im Bundestag war dann der vorletzte oder vorvorletzte Redebeitrag vom Herrn Kauder persönlich, der also eigentlich für dieses quasi für diesen ganzen Prozess, ja, den öffentlichen Disput initial gesorgt hatte. Herr Kauder hielt eine hochnationalistische, nahezu aggressive, ungewohnt für die damalige Zeit. Heute ist man das ja viel mehr gewohnt im Bundestag. Also ungewohnt aggressive, scharfe Rede, die sich ganz stark auf die Diskussion völkisch, volksverneinend. Man redet dann natürlich nicht über den Begriff Deutsch, man redete immer über den Begriff Volk und Bevölkerung, die Pluralisierung dieses Begriffes und die Prozessualisierung dieses Begriffes stünde dem Haus nicht zu. Und man konnte regelrecht von der Besucherbühne und auch im Saal spüren, dass sich plötzlich etwas bewegte. Nämlich diese Aggression hat dann am Ende, glauben wir, dazu geführt, dass dann doch eine Menge Abgeordnete ihre Meinung abgegeben haben, die dann am Ende mit 2 Stimmen Mehrheit dann für das Projekt, also für den Erhalt der Zustimmung für dieses Projekt dann gesorgt hat. Ja, das war ein sehr spannender Prozess in der Meinungsfindung und am Ende hatten wir dann schon auch das Gefühl, dass das ja eigentlich großartig ist, dass es so eine knappe Mehrheit war. Weil was wäre gewesen, wenn plötzlich der gesamte Bundestag sich für dieses Kunstprojekt entschieden hätte? Das hätte das Projekt ja quasi in der Realisation dann sich erübrigt.
Wie spannend, wie viele Wendungen auch diese ganze Diskussion genommen hat. Und da war dann noch keine einzige Pflanze gesprossen und noch gar kein einziger Buchstabe gesetzt. Wie waren denn Ihre Erfahrungen dann im Anschluss? Wurde Hans Hakes Vorschlag, Erde aus den Wahlkreisen mitzubringen, als verbindlich empfunden? Hielten sich die Bundestagsabgeordneten daran? Oder wie war so die Mitmachquote anfangs?
Das war ja natürlich eine große Publicity. Die Sitzung fand am Abend irgendwie so 19 Uhr bis 20 Uhr statt. Ja, und dann ging es ihnen auch etwas länger und dann wurde ausgezählt und man berichtete sogar in den Tagesthemen über die Auszählung des Ergebnisses, als hätte würde es sich um eine ganz wichtige, ganz hochbedeutende Entscheidung hier eines Bundeslandes mindestens handeln. Und dann wurde auch während der Sendung das positive, im hakischen Sinne, das positive Ergebnis bekannt gegeben. Und damit setzte dann natürlich eine große Erleichterung für alle die dafür gestritten und sich eingesetzt haben, ein. Und die Umsetzung war dann eine Art, also die Einladung, die dann auch ausgesprochen wurde an die Abgeordneten, ist ja Teil des Projektes, dass jeder Abgeordnete 2 Hütesäcke erhält, die auch vom Hake designt sind, kann man behalten, einen gibt man zurück fürs Archiv, da gibt es mittlerweile auch eine reichhaltige Sammlung, die wir auch hoffentlich weiterentwickeln. Und diese Einladung wurde dann von sehr vielen angenommen. Das Projekt ist ja auf demokratische Ewigkeit angelegt. Ja, solange gewählt wird, soll das Projekt quasi sprießen und gedeihen unter den ökologischen Bedingungen, der klimatischen Rahmenbedingungen. Ja, und es waren wahrscheinlich 100 Abgeordnete bei dem Eröffnungsevent. Es gab einen riesigen Auflauf an Presse und im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, ja über 200 Beiträge. Man kann das auch sehr schön verfolgen auf der Webcam, der Website entsprechend, wie sich quasi im ersten Jahr schon da ein ordentliches Biotop entfalten konnte.
Wie ist das heute? Das Kunstwerk ist ja dezidiert antinationalistisch. Das gefiel noch nie allen. Wie ist die Beteiligung heute und wie sehen Sie auch den nächsten Wahlen entgegen? Alle 4 Jahre wechselt der Bundestag ja und damit auch die Abgeordneten.
Ja, das ist natürlich jetzt aktuell eine spannende Phase. Interessant ist, dass gerade in den letzten, nenne ich es jetzt mal, 3 Legislaturen sich das Projekt nicht mehr in der Form hat instrumentalisieren lassen, zumindest sich, was die großen Parteien betrifft. Und es ist schön, dass Teilnehmer aus nahezu allen Fraktionen sich dort beteiligen. In den letzten Jahren auch sehr stark, zum Beispiel die CDU, CSU. Es gibt verrückterweise einen Abgeordneten zum Beispiel aus Bayern, der mittlerweile schon 5 oder 6 Mal sich beteiligt hat. Es ist ja nicht verboten, sich auch mehrmals an dem Projekt zu beteiligen, wenn es denn nicht allzu viele Zentner sind. Aber Erdmangel herrscht momentan im nördlichen Innenhof noch nicht. Also Erdüberflutung. Ja, Mangel ist es eher noch immer. Ja, deswegen, wie Sie vorhin erwähnt hatten, sind die größeren Gewächse dann nicht von Dauer. Die haben dann das Problem, dass sie schlichtweg nicht genug Boden kriegen. Ja, genug Halt. Ja, deswegen sind wir natürlich bestrebt, diesen Prozess jetzt weiter auszugestalten. Jetzt in der aktuellen Legislatur waren das irgendwie knapp 66 Teilnehmer, die wir jetzt in der laufenden Legislatur hatten. Also knapp 10% des Bundestages, quer durch alle Fraktionen, außer die AfD. Das versteht sich wahrscheinlich fast von selbst, weil die AfD, ich habe mal geschaut auf der Website, ja selbst mit dem Slogan, dem deutschen Volke und dem Portikus des Reichstages quasi erwirbt. Und aber ansonsten haben wir da eine sehr rege und breite Teilnahme. Und das Wichtige ist eigentlich, dass das Projekt ja nicht nur die Abgeordneten adressiert, sondern es gibt durchaus auch Abgeordnete, die mitmachen, nicht weil sie in erster Linie Fan von Hake oder dem Kunstwerk sind, sondern weil sie von Bürgern aus ihren Wahlkreisen angefragt werden oder sogar angehalten werden, da mal was zu unternehmen und da mitzumachen. Und genau diesen Prozess aus den 299 Wahlkreisen, die wir ja haben, zu aktivieren. Ja, es ist nicht nur der Abgeordnete, der hier adressiert wird, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger und zwar aus aller Herren Länder, die sich in Deutschland quasi hier als Teil dieses Staatsgebietes ganz selbstverständlich verstehen.
Wenn jetzt nach den Wahlen also eine neue Legislaturperiode anbricht, wird das Werk weiterhin erklärt bekommen, die Abgeordneten, auch die Neuen, dann von Ihnen oder von Ihrem Team eine Einführung oder ja, inwiefern ist das ganz generell auch noch Ihr Job und welche Aufgaben haben Sie?
Es war ja nicht geplant, dass das ein Projekt ist, das mehr oder weniger hoffentlich uns alle überdauert. Der Bezug zu dem Projekt, was meine Person betrifft, besteht in der Vermittlung. Hans Hake lebt ja in New York. Ich bin in Berlin. Ich habe Kontakt mit den entsprechenden Stellen im Bundestag, wenn es um grundsätzliche Entscheidungen des Projektes geht, wenn es vor allen Dingen auch, was die Kommunikation über die Website, die Online-Medien betrifft. Und es ist eben jetzt auch die Anfragen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen oder institutionellen Bereichen, die nehmen auch wirklich rasant zu, gerade in den letzten Jahren, was uns ja freut. Das heißt aber noch nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Ländern quasi Spaß haben oder Interesse haben oder Motive haben und das eben entsprechend schon kennen. Und das ist genau der Prozess, den wir jetzt intensivieren wollen. Und dafür hat sich quasi aus der Zivilgesellschaft eine breitere Interessensgruppe von jüngeren Menschen jetzt gefunden, die im Rahmen der Werkstatt, ich nenne es jetzt mal die Verankerung und die Realisation von Formaten, in kleineren Ausstellungsformaten zum Beispiel in den Wahlkreisen oder Diskursveranstaltungen an Universitäten und an Hochschulen und Ähnlichen, das jetzt aktiv gestalten. Und wir werden dann versuchen, vor allen Dingen mit den neuen Abgeordneten im Bundestag zu dem Projekt auch aktiv in Kommunikation einzusteigen. Dies nicht nur eine Rückschau auf die damalige Debatte, die das Projekt vor dem Hintergrund der damaligen Zeit ausgelöst hat, zu reaktivieren, sondern da eben auch in die heutigen und vor allen Dingen in die zukünftigen Jahre zu schauen und die unterschiedlichen Interessensgruppen dann mitzunehmen.
Das heißt, wenn man jetzt neu ist im Bundestag als Abgeordnete oder Abgeordneter, dann muss man sich nicht durchfragen, wo bekomme ich denn die Jutesäcke, sondern da gehen Sie und die Werkstatt auf die Politikerinnen und Politiker zu und verbinden sie mit dem Werk. Toll, ich wünsche alles Gute für das weitere Projekt und ich bleibe natürlich auch neugierig, was das Jubiläum anbetrifft. Und es wächst und gedeiht weiter, dank Hans Hake. Vielen Dank, Oliver Schwarz, dass ich mit Ihnen über dieses besondere Kunstwerk von Hans Hake sprechen konnte.
Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Das war der Schirn-Podcast zur Ausstellung Hans Hake, Retrospektive, die noch bis zum 9. Februar in der Schirn zu sehen ist. Hier sind Werke aus allen Schaffensphasen von Hans Hake zu sehen. Wir lernen ihn kennen als jemand, der einen starken formalen Zugang zu gegenwärtigen Fragen hat und der sich ganz stark inhaltlich positioniert und der im Grunde der Erfinder der Institutionskritik ist und deshalb auch durchaus teilweise gefürchtet war von Museen und Ausstellungshäusern. Wir haben aber auch gelernt, dass er trotz seiner gewissen Hartnäckigkeit, vielleicht sogar auch Gnadenlosigkeit in der Argumentation, ein unglaublich netter, freundlicher Mensch ist, der es wie kaum einer schafft, mit seiner Kunst die Menschen auch wirklich zu verbinden und eine Verbindlichkeit herzustellen. Weiteren Kontext zur Ausstellung findet ihr wie immer online auf dem Schirn-Mag. Vielen Dank fürs Zuhören.